Über das magische Verhältnis Kundenakquisekosten zu Kundenwert wird ja immer wieder philosophiert. Es soll sich immer um den Wert 3 zu 1 handeln. Aber warum eigentlich? Und was sind da die Grundlagen darauf? In dem nachfolgenden Gespräch zwischen Franz und mir dreht sich's genau darum. Und entschuldigt bitte jetzt schon die Tonqualität. Mein Mikrofon hat mega rumgespannt, dafür aber umso besser das von Franz. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke.
Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
Wir laufen durch das wunderbare Konstanz. Und welcher Abschnitt, welchen Abschnitt haben wir hier zu linken?
Das ist hier der Seerhein.
In Österreich. Ja, entspringt dieses kleine Füßchen hier ein bisschen. Das tritt ja nach diesem wunderbaren Bodensee.
Schönere Flaschenpost gäbe es als dich. Ja, so bin ich.
Das ganz Spannende ist ja eigentlich, wenn wir eh gerade hier langlaufen, dann hat ja Kundenerlebnis, denke ich auch, eine ganz Bodensee verbinde ich immer besonders im Sommer mit natürlich Entspanntheit, viel Ruhe und damit dann aber auch als Konsument eigentlich auch mit einem hohen Anteil an Geld ausgeben. Muss der Bodensee natürlich nicht so viel Akquisekosten für mich zahlen. Das hat er schon gemacht. So schräge Einleitung zum eigentlichen Thema. Was macht eigentlich ein sinnvolles Kundenakquisekostenverhältnis zu Kundenwert aus?
Ja. Dazu gibt es, also wenn man da dann auch einfach mal stumpf googelt oder sucht. Mittlerweile hat diese Daumenregel sogar ihren Weg in Fachbücher gefunden, habe ich vor uns gesehen.
Echt?
Ja, kommt immer wieder so ein Verhältnis raus, 3 zu 1. Tja, 3,5 zu 1, warum auch immer man dann auch eine Nachkommastelle einfügen muss extra. Das schießt sich mir nicht.
Aber sieht professioneller aus.
Wahrscheinlich.
Glaubwürdigkeit.
Genau.
Musst du wieder mal.
Aber diese Zahl scheint vom Himmel gefallen zu sein.
Ja.
Das Einzige, wie ich es mir erklären kann, das kommen wir vielleicht später. Die Frage ist vielleicht so ein bisschen, was machen wir denn? Ist diese Zahl wirklich sinnvoll? Oder müssen wir die mal von, sagen wir mal, Geschäftsmodellen herleiten, um da mal bewerten zu können? Macht das mal zumindest Sinn als Daumenregel? Oder ist sogar das Unfug?
Naja, also an sich bedeutet das 3 zu 1 ja einfach nur, ich soll den dreifachen Umsatz,
Deckungsbeitrag.
Richtig, wir sprechen nicht vom Gewinn, Umsatz.
Wir sprechen vom Deckungsbeitrag.
Stimmt, wir sprechen vom Deckungsbeitrag. Naja, also wichtig. Jetzt wird's nämlich schon ganz spannend. Häufigerweise, wenn es dann genau um Custom Lifetime Value oder sonst was spricht, dann nehmen die meisten Menschen ja nicht mehr den Deckungsbeitrag.
Genau, weil die glauben, dass Customer Lifetime Value und Customer Lifetime Revenue dasselbe ist.
Ja.
Ja.
Aber viel spannender, dann wird einfach wirklich ja der Revenue genommen und dann so und damit der Umsatz. Und das einfach ins Verhältnis gesetzt zu meinen Akquisekosten und auch bei den Akquisekosten ja dann nur Media in den meisten Punkten.
Genau. Vielleicht, wenn es hochkommt, sind da noch irgendwie Externe mit drin, also Beratung, Agentur.
Habe ich selten gesehen.
Sogar, okay.
Ist mir ehrlich gesagt, also Vollkostenbetrachtung in Marketing-Auswertungen ist nicht die Norm.
Ja, okay. Drücken
wir es so aus.
Also was immer untergeht, sind auf jeden Fall die internen Personalkosten.
Ja.
Da schert sich irgendjemand drum.
Die sind ja da.
Die sind ja schon, die kosten ja nichts.
Ja, also damit ja schon mal der erste wichtige Punkt. Was wir uns ja eigentlich bei diesem Verhältnis anschauen, ist, was habe ich für diesen Kunden ausgeben? Auch da, das war ja mehr oder minder auch unser Abschluss vom letzten Mal, ist ja, dass deine Kundenakquisekosten nicht nur mit dem ersten Kauf auf einmal magisch aufhören, sondern du gibst ja auch weiteres Geld aus Reaktivierungskampagnen, Retention oder der Kunde setzt einen Gutschein ein, den ich, ja, Gutscheine und Rabatte und so laufen bei mir immer auf Akquisekosten raus.
Mhm.
Ja. Damit dann natürlich auch ein Faktor, den ich da immer wieder mitmachen muss. Das heißt, solche Kostenbetrachtung mache ich dann entweder auf Kohorten- oder Segmentsbasis.
Mhm.
Wenn ihr ein ganz fancy BI- und Data-Team habt, das glaube ich die wenigsten von uns sich leisten können aktiv, dann kannst du es natürlich auch eine 1 zu 1 Betrachtung machen, wenn du irgendwie dann wirklich mit Wahlen als deiner Kundenart zu tun hast, die ohne Probleme Millionen ausgeben und du aber nur Tausende ausgibst, um sie zu akquirieren. Aber deswegen, diese 3-zu-1-Sache, ja klar, ist eine einfache Daumenregel.
Genau, also ich glaube, die kommt daraus, dass man halt sagt, naja, was passiert denn eigentlich mit dem Nettoumsatz, den ich mache? Irgendwo zwischen 60% und 40% davon sind Marge, die ich habe. Ja. Sogar nur 30, also bei solchen Sachen wie, keine Ahnung, man handelt mit Schokolade oder Kaffee oder Spirituosen, da sind die Margen halt, da wird die Leute drei Kreuze schlagen, wenn 30% Marge hängen bleibt. Da redest du über 15%. Aber man sagt doch immer, in der
Gastronomie ist das, was am meisten bringt, ja, das Getränk.
Ja, aber das hat andere Gründe. Man besser am Fiskus vorbeischleusen.
Was spielen wir jetzt hier nicht? Ja. Ernsthaft, wir mögen euch. Ja. Ihr macht eine wichtige Arbeit.
Halt unsere Schuhe. Genau. Also, das heißt, unser Nettoumsatz geht natürlich jetzt erstmal weg, die Kosten dafür, dass wir das Produkt irgendwie an Frau oder den Mann kriegen. Das heißt, rechnen wir mal einfach halber mit 50% vom Umsatz sind schon mal weg.
Ja.
So, und dann gibt's ja diese andere Daumenregel. Naja, wie viel soll man denn für Marketing ausgeben? Mhm. 10-20%. Warum? Ist so okay.
Ist natürlich auch eine sehr feine.
Genau, und wenn man diese Zahlen irgendwie miteinander verwurschtelt und dann noch so eine leichte Stammkundenreaktivierung annimmt, dann kommt man ungefähr bei diesen, ein Drittel vom Deckungsbeitrag, den du mit dem Kunden erzeugst, darfst du ausgeben in Marketing, damit du dann noch Geld übrig hast für deine Fixkosten, für deine Rücklagen, für deine Ausschüttungen, was du halt zahlen musst, ob du jetzt gerade Umsatz machst oder nicht. Und dann kommt das ungefähr hin. Was ich aber halt an dieser Daumenregel so unglaublich gefährlich finde, ist, wie bei allen Daumenregeln, wenn dann nicht sozusagen ein Sternchen oder eine Klammer hinten dran kommt und erklärt, wann fällt diese denn um.
Ja.
Und das ist halt der Fall in dem Moment, wo ich eine ganz andere Margenstruktur habe oder ich halt ein anderes Verhältnis meiner Stammkunden habe oder mit denen ich extrem ein Produktportfolio habe, das sehr heterogene Margen hat oder wo ich mit dem Loss Leader arbeite und dann hinten raus halt meine Margen passieren oder wenn ich unterschiedliche Bedarfsgruppen innerhalb meines Unternehmens habe, die auch unterschiedliches Verhalten haben. Also es könnte ja sein, dass ich irgendwie eine große Bedarfsgruppe habe, die kostet mich halt normal Geld in der Akquise und bringt auch so einen normal Deckungsbeitrag ein und ich habe eine viel kleinere, weil die halt einfach in der Masse, in der Gesellschaft vielleicht viel kleiner ist.
Ja.
Die macht viel mehr Deckungsbeitrag und ist vielleicht sogar viel günstiger zu akquirieren, aber ich kann davon halt einfach nicht mehr herbeizaubern.
Ja.
Und dann fällt diese Betrachtung, deine Akquisenkosten dürfen halt ein Drittel sein, fällt die halt sofort um. Da frage ich mich dann halt, okay, ist erstmal irgendwie schön für den ersten Schritt, dass man weiß, es ist nicht 10-1 oder 100-1 oder 1-1, macht irgendwie alles keinen Sinn. Aber ich frage mich dann, was kann man denn den Leuten an die Hand geben, die da sozusagen den Vorhang lüften und fürs eigene Unternehmen definieren können? Was ist denn gut?
Also wir sagen, Daumenregeln sind blöd, aber lass uns ihnen doch eine Daumenregel geben.
Ja, nicht eine Daumenregel, sondern einen Rahmen oder einen Ansatz, um für sich selbst zu einer Betrachtung zu kommen, wo sie dann sagen, okay, wenn es so läuft, bin ich erstmal zufrieden. Und wenn es so läuft, dann habe ich echt ein Problem. Sieber. Oder direkt.
Aus dem klassischen Controlling. Also es gibt ja auch so etwas wie gutes altes deutsches oder internationales Marketing-Controlling. Damit ja auch Vertriebs-Controlling. Hast du ja schon gewisserweise Stellgrößen, woran du gut identifizieren kannst. Leben wir noch lange genug? Ja, aka haben wir, wie sieht unsere Cashflow-Betrachtung versus auch da, wie groß, wie schnell sind unsere Umschlagszeiten und ähnlichem. Und da ist natürlich eine grundlegende Betrachtung. Da ist natürlich eine grundlegende Betrachtung mal Marge. Punkt. So. Ich habe so einen Case ehrlich gesagt noch nicht für einen Loss-Leader-Ansatz gerechnet, muss ich zugeben. Hatte ich noch keine Portfolio. Aber auch da wäre mein gröbster Ansatz erstmal meine durchschnittliche Produktmarge overall mir zu nehmen. Dann zu schauen, eigentlich passend dann meine DBs, beziehungsweise wenigstens mal mein DB1 mir mitzunehmen und das mal ins oder nicht nur würde, sondern das tue ich dann bei Kunden, ja, das dann ins Verhältnis zu setzen.
Mhm.
So. Warum? Ja, also ich habe ja einmal mit, was bleibt mir am Produkt hängen?
Ja.
Und ich habe dann damit auch schon, wenn ich mir das einmal anschaue, was brauche ich eigentlich? Ja, wir haben ja Fixkosten und wir haben unsere Variablenkosten. Und wir wollen ja auf alle Fälle unsere Fixkosten decken. So. Also, sonst geht das Geschäftsmodell irgendwie nicht auf. Und wenn das natürlich Richtung dann 30% läuft, dann müssen wir ja schon mal, dass wir stabil auch mit dem 3:1 im Verhältnis rennen können.
Hm? Ja. Oder? Genau. Also, um das mal sozusagen ins praktische Beispiel zu überführen, wenn ich jetzt Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bin und ich gucke mir meine akquirierten Neukunden an, auf einer Kohortenbasis, also zum Beispiel Kalenderwoche 1, Kalenderwoche 2, Kalenderwoche 3. Und je nachdem, wie jetzt Geschäftsmodell ist, wenn irgendwie doch jeder irgendwie auch Hundefutter verkauft, da musst du halt eine längere Betrachtungsweise in deiner Deckungsbeitrag über Zeit Betrachtung machen plus Prognostizierung. Aber wenn du da siehst, okay, die Marge, die ich erzeuge, also DB1, dann nach Abzug meiner, auch noch meiner Marketingkosten, DB2, reicht, um meine OPEX, also meine Operating Expenses, oder Fixkosten, Gemeinkosten. Je nachdem, wie man das jetzt definieren will, da kann man ein bisschen was anderes reinschmeißen. Solange das mal zumindest bezahlt und ich dann noch für meine Rücklagen und für meine Ausschüttungen auch noch ein bisschen Platz habe, dann ist es schon mal nicht verkehrt. Das heißt, schlussendlich sagen wir, ja, du musst halt dein Geschäftsmodell kennen, du musst deine A, deine Stückkosten kennen und B, deine OPEX. In dem Moment, wo du das dann natürlich betrachtest, passiert ja auch ein ganz großer Fehler nicht mehr. Habe ich jetzt vor allem im letzten Jahr gesehen bei Unternehmen, wenn die Marketing-Effizienz gesunken ist, okay, wir gehen mit den Marketing-Budgets runter, weil dann wird der ROAS wieder besser. Aber plötzlich steigen halt die OPEX relativ zu den Nettoumsätzen oder den erwirtschafteten Deckungsverträgen, wäre erstmal egal, steigen die plötzlich so lange, bis du mit dem wenigen Marketing, das du machst, einfach auf der absoluten Basis verzahlen kannst.
Ah, ja.
Und dann verhinderst du halt, dass du sozusagen zu sehr den Hahn zudrehst, so dass es rechnerisch gar nicht mehr aufgehen kann. Egal, wie gut dein Marketing ist. Und gehst dann halt gegebenenfalls in die andere Richtung und sagst, okay, wir trimmen das Fett weg und die Ressourcen, die wir frei haben, investieren wir halt wieder mehr in Marken,
ja,
um dann die OPEX doch schlussendlich noch zu, ja, spannende Weg für uns, unsere OPEX dann eben doch noch zu bezahlen und halt Überschüsse zu haben, die wir wieder investieren können oder ausschütten können in gesellschaftliche oder soziale oder umweltthematische Projekte.
Zwei Sachen, genau. Also, ja, OPEX zu verachten, Operating Expenses. Ja, wie du ja schon angesprochen hast, häufiges, wunderbares Beispiel, Payment Dropshipping. Kladderadatsch habe, ja, zum Beispiel größtenteils halt mein Lager raus oder fällt mein Lager raus. Ich habe aber vielleicht andere Logistik-Handling-Costs, wenn ich auf der anderen Seite selbst Produzent bin. Ich bin auch bei aber sicherlich auch Fertigung. Ich habe meine Lagerhaltungskosten und jetzt kann man sich natürlich hinsetzen und sagen, je nachdem, welcher Phase deines Unternehmens bist du überhaupt mal, auch besonders was Bekanntheitsgrad angeht. Und jetzt wird's wichtig. Diese Betrachtung 3:1, etc. pp. Solltest du dir auch immer erst wirklich zu Herzen nehmen, wenn du merkst, dass dein Produkt überhaupt ein Maß und einen Absatz hat. Das heißt, du kannst gerne von Anfang an erwarten, dass du auf solch ein Verhältnis kommst. Plus, das ist natürlich dein Kundenwert, ja, also Kunden gibt's plus Wert, weil wir packen da ja alle Käufe, alle Wiederkäufe und alles, zu dem Zeitpunkt gar nicht so ausgebaut ist, weil ein Portfolio zum Beispiel noch gar nicht so ist.
Ja. Ja,
wir hatten es ja vorhin, Stichwort Lossleader, oder nehmen wir das gute Beispiel Radierklingen, oder nehmen wir das gute Beispiel Kaffeekapseln, oder sonst was. Und da gehe ich ja mit dem Lossleader erstmal rein.
Ja, weil du so unbekannt bist, dass du da erstmal sozusagen aufholen musst, um überhaupt irgendeinen Anteil vom Markt zu erobern, irgendeinen Anteil von dem Geld, dass deine Bedarfsgruppe halt für deine Lösungen wie deine Angebote, die Lösungen darstellen, wie deine Ausgebens. Wenn man eigenfinanziert ist, ist es natürlich immer so ein bisschen knapp. Da fragt sich dann, wo kommt dieses Geld her? Also entweder kommt es aus irgendwelchen persönlichen Reserven oder es kommt daraus, dass halt die Gründerinnen und Gründer sich halt irgendwie halt keinen Lohn auszahlen oder extrem, extrem gering. Dann ist diese 4V 3:1 oder was auch immer es für das Geschäftsmodell, wenn es schon erwachsen wäre, wäre hinfällig, dann bist du vielleicht bei 2:1 oder sogar 1:1, wenn du es stemmen kannst. Ja. Dann eine strategische Entscheidung, weil wie lange kannst du es durchhalten? Wenn du fremdfinanziert bist, ist es ein bisschen anders. Irgendein Rocket Startup, von dem, ich komme nicht mehr drauf, was es war, die hatten sogar 0,5:1. Also die haben sozusagen
den. Das haben wir bei Siri, das kann ich dir aus, ja. Wir okay.
Da ist aber halt auch viel Branding
sehr
dabei.
Sehr offensichtlich. Nee, also der Punkt dahinter ist ja, wie aggressiv gehst du in den Markt rein.
Ja.
Und dieses Verhältnis zeigt dir ja einfach nur am Ende des Tages, wie viel Geld verdiene ich eigentlich dann an. Und das haben wir natürlich in gewissen Skalierungsszenarien. Bist du ja sogar bereit, Geld zu verlieren, wenn du ja, weißt, dass einfach deine Kundenbindung durch dein Produkt, durch dein Stickiness, ja, also wie häufig brauche ich das Produkt, wie gut erachte ich das Produkt eigentlich, wie gut wird das Produkt am Markt angenommen, bedeutet, da merken wir ja immer, dass dieses Verhältnis und zu ist eigentlich eine strategische Entscheidung.
Genau.
Und nichtsdestotrotz zeigt natürlich, wenn man sich schnell mal den Jahresabschluss beziehungsweise eine detailliertere Betrachtung eines E-Com-Business vornimmt, ist das das grundlegendste Verhältnis, das man sich annehmen sollte, plus dann natürlich den einzelnen Faktoren, die in die Customer Lifetime Value Betrachtung einfließen. Retention, also Wiederkaufsquote, ja. Und damit natürlich dann auch immer das Verhältnis von im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, Anteil Neukundengeschäft zu Bestandskundengeschäft.
Genau, also von diesen, ich nenne sie so liebevoll 10 Erfolgsmetriken im E-Commerce, sind ja allein 4 genau diese, die du gerade genannt hast. Also 4 von 10. Was ist denn mein LTV nach, also wenn ich das Geschäftsmodell noch nicht kenne, was ist mein LTV nach 3 Monaten? Mhm. Kann natürlich nochmal anpassen, wenn das Geschäftsmodell sinnvoll, das Geschäftsmodell sinnvoll ist, LTV nach 12 Monaten, weil das bei den meisten Unternehmen tatsächlich der Groß des LTVs drin.
Ja.
Deckungs bei der Gutzeit, Lifetime Value. Und die anderen beiden sind halt Neukundenakquisekosten zu LTV nach 3 Monaten und Neukundenakquisekosten zu LTV nach 12 Monaten. Also die Sachen sollte Gründer, Gründerin, Geschäftsführer immer ständig parat haben. Und wenn wir jetzt da sind, und das jetzt nicht den Blick nach innen wenden statt nach außen, dann kann man damit natürlich auch spannende Sachen machen, zum Beispiel einzelne Produkte, Produktkategorien oder eben auch meine Bedarfsgruppen anschauen. Schauen, gibt es da irgendwas, die schlechter läuft als der Rest?
Ja.
Natürlich möchte man immer erstmal in die Langfristigkeit gehen. Da gewinnt man halt. Oft muss man aber in den kurzfristigen Betrachtungen bleiben, weil sich der Markt so stark innerhalb der Langfristigkeit ändert, dass die Aussagen dann schon wieder ihren Wert verlieren. Aber dann kannst du zum Beispiel so Sachen machen wie, wir haben jetzt da Produkte, die sind irgendwie schön und die machen Umsatz und wir lieben die ja alles, aber die sind irgendwie teuer zu verkaufen und irgendwie bleibt auch nicht so richtig viel Marge bei hängen. Und da kann schon sein, dass man dann sagt,
so was wie Geschäftsführers Liebling.
Genau, das kann dann schon sein, dass man sagt, naja, es gibt wirklich einen Grund, zum Beispiel wegen Marke, dass dieses Produkt existieren muss. Mhm. Also ich glaube, Vitra könnte auch den Eames-Chair nie einstellen. Das würde, oder vielleicht können sie schon, weiß ich nicht.
Auf dem Second-Hand-Markt höchstwahrscheinlich.
Ja, aber ich glaube, manchmal gibt es so Produkte, die sind so, gehören so stark zur Marke dazu, ja. Sehr schwierig, sich davon zu lösen.
Ja.
Und manchmal dann halt auch gar nicht sinnvoll. Und wenn man diese Segmentierung macht, dann kommen da halt raus, wir können hier deutlich effizienter in unseren Ressourcen sein. Und ein gutes und von jemandem wie Philipp unterstützt wird, schafft man es gegebenenfalls auch auf einer Basis von Botschaften zu machen. Und auch dort mal zu schauen, was macht denn hier irgendwie erstmal in der Plattform schöne Performance-Metriken, aber nützt uns eigentlich gar nicht so richtig was. Oder welches Clustering von Botschaften. muss ich aber ganz ehrlich sagen, da steige ich aus, das weiß ich dann immer nicht. Ich bin mir sicher, dass es geht und dass es das Potenzial hätte, wenn man seine grundlegenden Hausaufgaben schon gemacht hat.
Immer. Aber damit sind wir ja schon bei Produktportfolio-Bereinigung und anhand welcher Metrik man dann überhaupt merkt, ja, sehr häufig. Auf teilweise von Hygiene oder Basis, die man einfach braucht.
Mhm.
Erweiterungssortiment. Und was uns wiederum klar, weil jedes Verhältnis von der Krisekosten zu Kundenwert, ja, wie gesagt, Krisekosten immer als Gesamtverhältnis aller ausgegebenen Spends, um diesen Kunden zu halten, also zu erzeugen und zu halten. Und auch je nachdem, auch solche netten Sachen wie Customer Service oder so mit einfließen lassen. Echt Detail, aber damit kriegt ihr natürlich aus. Dann eben genau, wenn ihr es dann wieder runterbringt auf Customer Journeys. Oder ihr brecht es runter auf Umsatzsegmente. Ja? Oder ihr brecht es runter, also damit kannst du dann wunderbar auch, was deine Retention, also Kundenbindungsstrategie angeht, was deine Gutschein Coupon-Strategie angeht, aber auch was deine Abverkaufsstrategie, an wen sollte ich eigentlich mit welchen noch Angeboten oder mit welchen Angeboten. Und wichtig, auch hier, das Ganze ist ja nicht nur gültig für E-Commerce. Ja, also wir nehmen die ganze Zeit E-Commerce-Beispiel, aber das Gleiche gilt im Dienstleistungssektor, das Gleiche gilt im klassischen SaaS-Business. Du hast ja immer das Verhältnis von wie viel Kauf der Kunde bei mir, wie viel Zusatz im Satz mache, im Verhältnis zu was habe ich für ihn ausgegeben.
Oh.
Und da wir am Ende des Weges sind, außer wir wollen durch Busch starten, überlasse ich wie immer die Schlussworte dir.
Und jedes Mal bin ich wieder davon überrascht. Wenn man es schafft, also erstmal dieses Denken, lass uns doch mal auf Deckungsbeiträge über Kundenlaufzeit schauen, im Unternehmen schon mal zu etabliert zu haben, dann ist eben der nächste logische Schritt. Okay, jetzt gucken wir uns mal tatsächlich den Bedarfskurven und verschiedene Produkte an und gucken, ob das hier eigentlich Sinn macht oder welche Schlacke wir hiermit eigentlich durchziehen.
Ja.
Ich möchte mal so ein kleines Beispiel zum Schluss geben, um vielleicht jemanden zu inspirieren. Ich habe einen Kunden, der hat 250 SKUs im Sortiment, also Parents und und Variationen. Und 17 davon machen 35% aller Deckungsbeiträge. Was wäre denn jetzt, wenn er seine kompletten Ressourcen, also nicht nur intern, extern, Geld, sondern auch einfach so mental mitdenken, auf diese, lass es 25 sein, die funktionieren, steckt.
Ja.
Und die anderen unter den Teppich kehrt und dann irgendwann in den Papier ein.
Ja.
Überlegt doch mal, ob das für euch im Unternehmen auch sinnvoll wäre. Konzentration auf das, was das bringt und alles andere einfach auskernen.
Top, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Hat mir eine Menge Spaß gemacht.
Gerne.
Wir schneiden. Ciao, gut. Ciao.
Ciao.
Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.